Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Dass eine Krebsdiagnose vieles verändert, nicht nur während der Therapie, sondern oft auch lange danach, das haben wir in mittlerweile fast 50 Folgen hammerstark nun wirklich oft genug vor Augen geführt bekommen. Ob zur finanziellen Situation, soziale Ängste und Herausforderungen oder körperliche Einschränkungen. Auch wenn die medizinische Behandlung abgeschlossen oder die Reha vorbei ist, bleiben bei vielen Betroffenen Fragen, wenn sie zurück in den Alltag kehren. Wie geht denn das Leben jetzt eigentlich weiter? Genau an diesem Punkt wird manches besonders wichtig. Austausch, Verständnis und Menschen, die wirklich nachempfinden können, wie man sich fühlt. Und da kommen wir zu einem Thema, dem wir heute unbedingt Raum schenken wollen. Und damit nochmal offiziell hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und ich freue mich sehr, heute eine Frau bei mir zu haben, die sich seit vielen Jahren mit großem Engagement für genau diesen Austausch einsetzt. Sandra Austinat ist Selbsthilfecoach bei der Frauenselbsthilfe nach Krebs und Vorstandsmitglied. Und vor allen Dingen ist sie eine starke Stimme für Betroffene. Hallo, liebe Sandra.
Hallo, liebe Cindy.
Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich auch, bin ganz aufgeregt.
Ja, du hast mir gerade eben erzählt, das ist dein allererster Podcast und du hast relativ souverän gewirkt. Ich bin sicher, das kriegen wir gut hin.
Ich bin optimistisch.
Also nichtsdestotrotz auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und mit uns über dieses super wichtige Thema sprichst, weil du bist ja eben nicht nur Selbsthilfe, Vorstandsmitglied, sondern du hast auch eine eigene Geschichte dahinter, der wollen wir heute auf den Grund gehen. Und ich glaube einfach, dass du dieses Thema Selbsthilfe von ganz vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten kannst und vielleicht auch unseren zweifelnden Hörerinnen und Hörern so ein bisschen was auf dem Weg mitgeben kann, was Selbsthilfe eigentlich wirklich bedeutet.
Das mache ich total gerne und so bin ich ja tatsächlich auch zu diesem Podcast gekommen, dass ich nämlich bei euch in der Reha-Klinik in St. Peter-Ording war und da die Frauenselbsthilfe Krebs vorgestellt habe. Und das ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen mittlerweile geworden, weil ich persönlich, also ich bin 2012 an Krebs erkrankt und untypisch für die Frauenselbsthilfe Krebs auch nicht an einer gynäkologischen Erkrankung, weil dafür ist die FSH, so kürzen wir uns ab, eigentlich da, sondern ich hatte ein Non-Hodgkin-Lymphom. Habe da auch erst gedacht, dass ich habe Familie, ich brauche keine Selbsthilfe, das schaffe ich alles ganz gut alleine und wollte auch nicht in die Reha danach, weil ich gedacht habe, nein, ich habe jetzt meine Akuttherapie abgeschlossen, ich bin jetzt durch mit dem Krebs. Ich brauche nichts mehr und ich glaube, das kennen auch total viele Leute und ich glaube, die meisten erkennen auch in der Reha, wie toll das doch ist, mit lauter Krebsbetroffenen zusammen zu sein, dass man da tatsächlich, ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele, vorher ein völlig falsches Bild hat und denkt, da laufen nur Leute mit Tropfständer rum, die ganz schlecht aussehen und das Bild erkennt man dann ja spätestens in der Reha, dass das völlig falsch war. So, dass man, also ich spreche jetzt für mich, Mann soll man ja nicht sagen, aber ich glaube, die meisten haben eben genau diese Angst und viele gehen ja auch deswegen nicht zur Reha. Ich glaube, 30% der Krebsbetroffenen nehmen überhaupt nachher diese Reha nur in Anspruch.
Richtig.
Und das ist total schade. Und ich habe dann persönlich bei der Reha das erste Mal gedacht, so, ach, das ist ja doch schon schön, mit anderen Betroffenen sich austauschen zu können. Es ist einfach was anderes, wenn wenn ich sage, boah, ich bin heute müde und kaputt und ich weiß, dieses Gegenüber ist in der gleichen Situation und versteht das und sagt nicht, naja, ich bin auch manchmal abends müde. Nein, weil es eben, glaube ich, wirklich was anderes ist nach einer Krebsbetroffenheit. So dieses Gefühl gehabt zu haben, war es das jetzt? Ist mein Leben, erlebe ich das nächste Weihnachten noch? Wie auch immer, glaube ich, hat auch fast jeder Krebsdiagnostizierte irgendwie mal gedacht. Das gibt eine Verbundenheit.
Auf jeden Fall. Und Bevor wir jetzt zu tief
Habe ich
reinsteigen,
jetzt auch gerade gedacht.
macht gar nichts. Ich habe gerade gedacht, wolltest du gerade mit Absicht meine drei kleinen Fragen unterspielen?
Hätte gelingen können, ne?
Hätte gelingen können. Du hast gerade noch gesagt, oh, ich habe mir richtig Gedanken gemacht. Sagst du die wirklich nicht? Nein, ich sag die wirklich nicht. Aber dadurch, dass dich ja vielleicht viele noch gar nicht so gut kennen, habe ich gedacht, so die drei kleinen Fragen, bevor wir so richtig tief ins Thema gehen, kann ich mir doch nicht verkneifen. Die sind auch ganz leicht. Die erste Frage ist, was war oder auch was ist dein liebster Kinderfilm gewesen?
Oh ja, da habe ich jetzt, also nach Weihnachten ist man ja immer noch ganz nah dran an Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger. Fand ich wirklich schön. Und die ganzen Disney-Filme. Ja, ist immer wieder, und auch als Erwachsene gucke ich die auch immer noch wieder
Ich
gerne.
auch,
Also es
ich
ist
auch.
einfach toll.
Total.
Ja.
Zweite Frage. Welches Hobby würdest du denn gerne einmal ausprobieren?
Ja, ich hätte, wenn ich jetzt nicht, also ich glaube, ich fühle mich zu alt manchmal, traue mich nicht so richtig. Ich würde gerne Windsurfen können.
Wow.
Windsurfen fände ich richtig, richtig genial, und das finde ich schade, dass ich das nicht früher schon irgendwie angefangen habe. Ja.
Ich glaube, es gibt nicht ein zu alt dafür.
Naja, tatsächlich habe ich mir jetzt zumindest mal Klavierspielen lernen auf die Fahne geschrieben als
Wow.
To-Do für dieses Jahr. Ja, genau, vielleicht passt das besser.
Wow, das ist aber auch ambitioniert. Wahnsinn.
Ja, vielleicht reichen ja so ein paar einfache Melodien.
Und schon die dritte Frage. Was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
Gute Frage. Wir haben ja gerade über die In-Ear-Kopfhörer gesprochen, die ich mir neu geholt habe. Und da finde ich tatsächlich, bin ich gerade wieder ganz nah an U2 dran, weil ich
Wow.
die Bässe, die Bassverläufe, das finde ich so richtig genial. Die Stimme, und da finde ich Wizz of Oz Audio ist gerade der absolute Oldie. Ist jetzt nicht
Also,
das aktuellste Lied, aber bin ich gerade, ja, ganz verliebt wieder.
ja, sehr gut. Und das ging doch jetzt total gut mit den drei Fragen, oder?
Ja, danke. Du hast ja versprochen, dass du es leicht machst, und das war's.
Ich halte meine Versprechen.
Ja, danke.
Jetzt hatten wir so einen kleinen Exkurs schon vorweg, weil wir ja über das Thema Selbsthilfe sprechen möchten und wie du das eben auch schon eben so bereitwillig getan hast, würden wir gerne deine Geschichte so ein bisschen erstmal als Aufhänger nehmen, um überhaupt zu dem Thema Selbsthilfe zu kommen. Du bist da ja ganz nah dran und Selbsthilfe ist ja erstmal nichts, was man einfach versteht, wenn man es erklärt bekommt, sondern das muss man so ein bisschen fühlen, um zu sehen, was bringt einem das wirklich, was kann das bewirken. Und du bist ja heute Selbsthilfecoach und engagierst dich im Vorstand, hast aber, wie gesagt, deinen Ursprung eigentlich darin, dass du selbst Patientin warst. Du hast uns eben gerade schon von deiner Diagnose erzählt, von deinen Zweifeln in Bezug auf Reha, von denen wir schon ganz viele gehört haben in den vielen Folgen hammerstark. Also es gibt wirklich viele Patienten, denen geht es gleich. Die sind erstmal skeptisch. Warum jetzt noch zur Reha? Ich möchte nicht schon wieder mit Krebskranken zusammen sein. Ich möchte nicht ständig über das Thema sprechen. Und dann hast du direkt gesagt, ja, aber Reha hat mich irgendwie positiv überrascht und hast du selbst gedacht, okay, das habe ich nicht erwartet. War das bei der Selbsthilfe auch so? Bist du da auch irgendwie erst mit Vorbehalten reingegangen und wie war dein Weg zur Selbsthilfe?
Ja, tatsächlich. Also nach der Reha habe ich ja dann gedacht, ach, könnte ja vielleicht mit der Selbsthilfe doch ganz gut sein. Habe mir dann bei uns in der Nähe eine Gruppe rausgesucht und habe da tatsächlich meine Vorurteile bestätigt bekommen. Also es gibt ja ganz viele Selbsthilfegruppen so. Ich hatte jetzt diese eine erwischt, wo tatsächlich auch, also wirklich damals für mich, ich war Anfang 40, alte Leute saßen. Und die vielleicht alle ganz nett gewesen wären, aber zweimal in diesem Treffen sind zweimal unzufriedene Menschen das erste Mal da gewesen, die dann auch das Bedürfnis hatten, komplett über ihr schlechtes Schicksal zu reden. Und das habe ich mir zweimal angetan und dachte, das brauche ich nicht mehr. Dann war ich da auch wieder raus und dachte, so, jedes Vorurteil bestätigt. Und habe dann unsere Vorstandsvorsitzende von Nordrhein-Westfalen über einen Urlaub kennengelernt von der FSH. Und wir haben uns angefreundet, und das hat ganz lange gedauert, bis die gesagt hat, du übrigens, ich engagiere mich in der Frauenselbsthilfe Krebs. Und ich dachte, was ist das denn? Also Frauenselbsthilfe, Krebs hört sich so ganz nah nach Frauenhilfe, Kirche, wieder alte Leute an und dachte, Gisela, das kann er nicht glauben, du? Das passt doch gar nicht. Und dann sagt sie, doch, aber es ist anders, als du denkst. Schnupper doch mal rein. Und die war sehr hartnäckig, die kann sehr hartnäckig sein und hat mich dann zu Treffen bei uns hier ich komme aus Dortmund, eingeladen und da habe ich es wirklich ganz anders erlebt. Also glückliche, motivierte Gruppenleitungsteams, die eine Gruppe auch leiten. Wo das also wahrscheinlich nicht passiert wäre, dass jemand 40 Minuten lang nur über sein Schicksal abätzen kann, sondern ja, natürlich kurze Vorstellungsrunde gehört dazu. Also auch das, was ich gedacht hatte, ich setze mich doch nicht in den Stuhlkreis und sage, Guten Tag, mein Name ist Sandra und ich habe Krebs. Also das ist ja auch dieses typische Bild, was man auch aus Filmen und so hat. Aber auch der Stuhlkreis gehört dazu und der ist gut, weil das ist nämlich Gespräch auf Augenhöhe, und man fühlt sich da einfach verstanden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann ab und zu bin ich in die Selbsthilfegruppe gegangen und die Frauenselbsthilfe Krebs ist halt eine große Dachorganisation. Die haben oder wir haben über 250 Gruppen im ganzen Bundesgebiet, die vor Ort eben Selbsthilfegruppentreffen organisieren. Und die hatten 2020 dann ins Leben gerufen, eben diese Ausbildung zum Selbsthilfecoach. Das waren damals 4 Wochenenden, wo sich Engagierte treffen konnten, etwas über die Frauenselbsthilfe Krebs und auch über die Selbsthilfe an sich kennengelernt haben, mit dem Ziel, sie als ja, Ehrenamtliche im Prinzip zu gewinnen, um das eben alles aufrechterhalten zu können, was Selbsthilfe bietet. Und da habe ich Selbsthilfe richtig kennengelernt und was da tatsächlich gerade in Deutschland so hintersteht noch, dass es eben nämlich viel mehr sein kann, auch als diese einzelne Selbsthilfegruppe vor Ort, die man hat. Und ja, seitdem engagiere ich mich tatsächlich ehrenamtlich dann.
Wow, das ist ein Sprung von einer großen Kritikerin. Dann warst du ja quasi die verlorene Tochter, weil du genau deine Vorurteile bestätigt bekommen hast. Und dann doch durch so eine Wendung und so eine Bekanntschaft jetzt bis hin zur Selbsthilfecoachin. Dann erzähl uns doch mal, weil ich glaube, einige werden mit Sicherheit ähnliche Vorurteile haben wie du, dass jetzt eine Selbsthilfe aus Kaffeeklatsch und Jammern bestehen könnte. Ich sag's jetzt mal so salopp. Wie sieht denn moderne Selbsthilfe heute aus? Wir hatten vor einigen Folgen mit Carsten Witte von der Selbsthilfegruppe Jung und Krebs gesprochen. Der hat uns da ja auch schon einen Einblick gewährt, gerade was eben junge Patienten angeht. Wie handhabt ihr moderne Selbsthilfe?
Ganz unterschiedlich. Also bei 230 Gruppen kann man sich vorstellen, ist es wirklich überall anders und jeder gibt da so sein Persönliches natürlich mit rein. Aber in der Regel ist es hier bei uns in Dortmund zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt das Programm angucke, wir treffen uns einmal monatlich und geben auch im Vorfeld schon mal oder gestalten uns selber ein Programm, wo es in der Regel so ist, dass wir jedes zweite Mal entweder einen Vortragenden haben, das kann mal ein Arzt aus dem Krankenhaus sein, das kann mal eine Lymphfachfrau sein, wie gehe ich mit meinen Lymphödemen um, das kann ein Gehirntraining sein, also da gehen auch die Wünsche der Gruppe definitiv, ja, helfen uns da was zu organisieren und die andere Zeit oder auch die Zeit nach den Vorträgen ist eben der persönliche Austausch. Dass man ja einfach Themen auch reinbringen kann. Also wir hatten bei unserem letzten Gruppentreffen, wollte eine Frau nochmal drüber sprechen, wie ist denn jetzt, wenn ich in den Beruf zurückgehe, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Und dann ist es einfach toll, wenn da 15 Frauen sitzen, von denen 8 auch sagen, ja, bei mir war das so oder ja, stimmt, ich habe die gleichen Ängste. Da kann man, das ist einfach ein Austausch und dann doch wieder irgendwie ein Kaffeeklatsch, weil man sich einfach untereinander ganz zwanglos unterhalten kann, ja. Kaffee gibt
Das.
es übrigens nicht.
Wie?
Ja, Mineralwasser.
Na, siehst du.
Ja.
Das wäre auch meine Frage gewesen: Wie groß ist denn so eine Gruppe? Bei 230 Gruppen, das sind schon wahnsinnig viele Menschen.
Genau, also es ist ganz unterschiedlich. Also man hat ja einen Pool an Leuten, die sich mal interessiert haben und zum Beispiel in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden wollten, die dann immer wieder informiert werden. Das können je nachdem nach Gruppe 50, 60, 70 Leute sein. Also ab und zu möchte man das eben auch gerne wieder aussortieren, weil es gibt ja die Leute, die nur einmal reinschnuppern und dann kein Interesse mehr haben, was ja auch völlig okay ist. Und in den Treffen, würde ich sagen, sind wir so zwischen 15 und 25 Leute. Also wenn es dann auch mal ein Vortrag ist, der interessant ist, dann kommen auch noch mal mehr. Und ich persönlich wollte, ja, weil ich habe es ja nicht so mit dem klassischen Selbsthilfe-Image. Ich habe eine Radgruppe gegründet. Also wir nennen uns Dortmund Radaktiv und wir treffen uns tatsächlich nur zum Radfahren. Also lauter Krebsbetroffene, die dann gemeinsam rund um Dortmund in dem Fall Rad fahren. Und ich finde das so schön, weil das den Austausch nochmal ganz anders macht. Also auch gerade die Vielredner nennen wir die, also die Frauen, die vielleicht jetzt wirklich gerade viel Redebedarf haben, die können aber mal neben dem einen oder neben der einen fahren, mal neben der anderen, können ganz viel reden und keiner hat das Gefühl, boah, jetzt höre ich das jetzt aber das siebte Mal. Also es gibt einfach Situationen, wo man viel reden möchte und da finde ich das mit dem Radfahren total wichtig und ansonsten ist es einfach ein lockerer, lustiger Austausch, ja.
Ja, wie cool,
Also
das ist ja toll.
auch das ist moderne Selbsthilfe, ja.
Ja, sehr schön. Und wie lange sind da eure Radtouren? Seid ihr dann mit E-Bikes unterwegs oder ganz klassisch? Habt ihr dann ein Ziel vor Augen oder gibt es eine
Ja, das ist
Rundtour?
ganz unterschiedlich. Also die meisten haben mittlerweile E-Bikes,
Mhm.
das Leitungsteam tatsächlich nicht. Also wir
Oh.
fahren alle noch mit Biobikes, ja. Das große Motto, was auch die Hürde so ein bisschen war, so eine Gruppe aufzumachen, war eben, wir lassen keinen zurück. Also wenn jetzt eine Krebsbetroffene sagt, ich hätte zwar Lust, Fahrrad zu fahren, aber ich weiß doch gar nicht, ob ich mir das zutrauen kann, dann ist das völlig okay. Also dann nimmt man am besten auch im Vorfeld Kontakt mit uns auf und dann gibt es auch schon mal Runden, die vielleicht nur 12 Kilometer sind und man trifft sich dann oder setzt sich noch irgendwo gemeinsam hin. Wir haben aber auch unseren festen Stamm, die durchaus auch mal mehr radeln wollen. Das weiß man ja dann im Vorfeld. Dann können es auch schon mal 40, 50 Kilometer sein und wir haben Spendengelder bekommen tatsächlich, so dass es uns auch ermöglicht ist, tatsächlich jetzt im dritten Jahr dieses Jahr eine Mehrtagestour zu machen. Also wirklich zu sagen, wir radeln über Nacht, also wir radeln tagsüber, aber mit einer Übernachtung einfach, um ein bisschen weiter wegzukommen und um diese Community auch noch ein bisschen mehr zu stärken, weil es einfach ja schön ist, wenn man auch abends noch mal zusammensitzen kann und sich unterhält.
Absolut, ja, finde ich total schön. Also ist noch mal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema Selbsthilfe. Auch wie du gesagt hast, man muss nicht alles hören, wenn man gerade eben nicht das Bedürfnis hat, zuzuhören. Man kann reden, man muss nicht reden. Es ist alles so ein bisschen lockerer. Es erinnert mich auch, Carsten hatte damals auch von verschiedenen Ausflügen erzählt, die Selbsthilfegruppe Jung und Krebs zusammen unternommen hat. Ich glaube, es ist noch mal eine ganz andere Situation, in so einem anderen Setting zu sein, als in einem Raum mit Stuhlkreis, wo man weiß, okay, das erwartet mich jetzt, das werde ich jetzt tun, sondern man hat natürlich die Abwechslung beim Radeln, man sieht unterschiedliche Landschaft, man hat ein bisschen frischen Wind um die Nase, das Wetter ist immer ein bisschen anders. Finde ich total cool. Also man weiß ja auch selbst, wie gut man sich allein schon beim Spazieren unterhalten kann.
Genau, man spürt auch den Körper wieder, man lernt vielleicht ein bisschen dem Körper zu vertrauen, genau. Und spazieren gehen ist auch noch so eine Sache. Also sowas ergibt sich auch einfach ganz oft aus den Selbsthilfegruppen. Also wir haben es bei uns zum Beispiel so, dass wir alle, also jeden, der möchte, in eine WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Und dann hat man ja auch den ganz leichten Kontakt und dann wird in die Gruppe gefragt, hat vielleicht nächsten Dienstag jemand Lust, eine Runde spazieren zu gehen? Und dann bilden sich daraus eben auch nochmal wieder kleine, ja, letztendlich dann private Gruppen, aber es war eben der Kern, sich kennenzulernen in der Gruppe. Also auch das gibt's. Und es gibt auch Gruppen, die feste Stammtische machen, die also sagen, so, wir treffen uns abends in der und der Lokalität. Also das ist ganz offen, da ist ganz viel möglich. Und das bei 230 Gruppen ist es auch ganz, ganz unterschiedlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei der FSH diese alte Kaffeeklatschrunde nicht mehr gibt, so, weil es gibt einfach auch Gruppen, die sind miteinander alt geworden. Das passiert ja dann auch. Und auch das ist schön,
Toll.
wenn sich Frauen weiterhin treffen, die vor 30, 40 Jahren Krebs hatten und sich aber immer noch verbunden fühlen. Also das ist auch schön. Das ist jetzt nichts für die Frau, die gerade frisch diagnostiziert aus der Reha kommt, aber die findet bestimmt auch andere Angebote dann. Und da gibt es ganz viele von, ja.
Ja, wenn du schon sagst, es sind 230 Gruppen bundesweit, dann wird man hoffentlich auch fündig. Und wenn es denn ist, mit dem ersten Kontakt über eine WhatsApp-Gruppe, dass man sich eben vielleicht digital mit jemandem verknüpfen kann und austauschen kann und ja, und dann irgendwann zum Radeln dazu stößt.
Zum Beispiel, genau.
Sehr schön. Warum glaubst du, tut der Austausch mit anderen Betroffenen so wahnsinnig gut? Was glaubst du, welche Unterstützung diese Selbsthilfe bieten kann, die jetzt vielleicht in dem medizinischen Austausch nicht geleistet werden kann?
Das ist, wir nennen es immer unsere Betroffenenkompetenz tatsächlich, dass wir eben ganz viele Sachen schon selbst erlebt haben und ja nicht nur wir jetzt aus der Leitung, sondern alle, die in der Gruppe sitzen, kennen das aus persönlichem Erfahren. Ein Arzt bei uns im Krankenhaus hat mal gesagt, na, ich kann einer Frau erzählen, dass ihr von der Chemo die Haare ausgehen. Ich kann sogar tatsächlich, ich habe selber Glatze, weil ich alt bin, ich kann das nachvollziehen. Aber es ist eben nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, als wenn jemand das selbst erlebt hat oder gerade jetzt bei Brustkrebspatientinnen, die halt noch lange Tabletten oder
Antihormonelle Therapien,
so, die
genau.
also noch weiter in Behandlung sind, die regelmäßig Tabletten nehmen müssen und damit hadern vielleicht auch, weil es Nebenwirkungen hat, und sich da auszutauschen und zu sagen, wie machst du das? Wie bleibst du da dran? Welche Ängste hast du? Da einfach zu merken, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieses nicht alleine sein. Man muss nicht alleine durch die Situation durchgehen und von einer Gruppe getragen werden. Das kennt man ja in allem. Das kennt man im Sport. Das kennt man im Chor. Ach so, wir haben übrigens auch noch eine Gruppe Chor fürs Leben. Die treffen sich
Oh,
zum Singen, fällt mir jetzt da
ach
gerade
schön.
ein. Genau, also so viel zur Variabilität. Ja, aber das ist einfach das Schöne, dass alle mehr oder weniger wissen, wovon sie reden und das selbst erlebt haben, was eben kaum ein Arzt oder eine Krankenschwester so nachvollziehen kann.
Würdest du auch sagen, es geht vor allen Dingen hier um emotionale und soziale oder finanzielle, existenzielle Fragestellungen? Oder geht es auch wirklich teilweise auch, wie du schon eben angekündigt hast oder nebenbei erwähnt hast, um Medikamente, Nebenwirkungen und so weiter?
Ich glaube, das kann von Mal zu Mal unterschiedlich sein. Also es geht dann zum Beispiel darum, wie gehe ich jetzt wieder an die Arbeit ran? Wie organisiere ich meinen Tag? Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Was mache ich mit meinen Angehörigen? Also Angehörige fallen ja tatsächlich auch noch ganz oft durchs Raster. Ich glaube, die sind sehr, sehr betroffen, kriegen aber wenig Hilfe. Also auch da ist man untereinander verbunden. Und wir haben jetzt auch mehrere Gruppen speziell für Metastasierte. Also wir haben online unser Netzwerk Leben mit Metastasen, die sich online treffen, nur für metastasierte Frauen. Wir haben aber auch Gruppen nur für metastasierte Frauen. Und da ist, glaube ich, das Existenzielle nochmal ein ganz anderes Gesprächsthema, weswegen eben auch diese Trennung entstanden ist, um zu sagen, so, da sind nochmal ganz andere Bedürfnisse. Ja, eine Metastasierte hat mal gesagt, ihr mit eurem Krebs leid, also leid für leicht. So, ihr seid hoffentlich wieder geheilt und das ist eben dann noch mal ganz was anderes. Und da ist das Existenzielle, glaube ich, noch mal wichtiger. Aber da
Absolut.
bin auch ich nicht betroffen, also keine Betroffenenkompetenz.
Genau, damals hatten wir auch schon mal mit Nadja einen Podcast aufgenommen zum Thema metastasierter Krebs und da ging es genau darum, ne? Also diese Unterscheidung. Von daher finde ich das klasse, dass es da auch das Angebot für metastasierte Patientinnen gibt. Ich würde auch diesen Link von dir dann nochmal nehmen und in die Shownotes packen, gerade um diese Online-Gruppe nochmal vorzustellen, falls betroffene Hörerinnen und Hörer da Interesse haben.
Sehr gerne, ja.
Ja. Was glaubst du, wo sind vielleicht die Grenzen von Selbsthilfe? Was kann Selbsthilfe vielleicht nicht leisten?
Naja, das ganze Medizinische. Also wir haben ganz klar beraten, wir nicht medizinisch. Wir können, da haben wir eben nicht die Kompetenz. Also wenn jetzt eine Frau kommt und sagt, nehme ich Therapie A oder Therapie B, das können wir nicht. Ja, ich glaube, das Medizinische ist wirklich auch ganz wichtig und vielleicht auch das, wo Ärzte manchmal Angst haben, was da in Selbsthilfegruppen vielleicht erzählt wird. Also ein ganz großes, also wir haben von der FSH, wir schulen unsere Gruppenleitungen auch immer, weil nämlich auch solche Sachen wichtig sind. Also, dass nicht plötzlich jemand kommt und sagt, trag einen Aluhut, dann kriegst du nie wieder Krebs, so wie auch immer. Also, dass wir ganz nah an der Schulmedizin auf jeden Fall dranbleiben und auf gar keinen Fall medizinisch beraten. Und das ist eine wichtige Grenze, finde ich. Also, das können und wollen wir nicht leisten.
Und du hast ja gesagt, trotz dessen habt ihr auch Vorträge, in denen genau die Ärzte mit der Kompetenz kommen und sich vielleicht zu dem einen oder anderen Thema austauschen.
Ja, und aus sowas ergibt sich manchmal ja auch die persönliche Möglichkeit, einem Arzt persönliche Fragen zu stellen, also die man ja vielleicht sonst gar nicht hat, ne? Aber wenn der jetzt halt in der Gruppe ist und danach noch bleibt und für Fragen offen ist, kann man auch noch mal ganz anders kommunizieren und Fragen stellen. Das ist auch sehr wichtig, ja. Da sind wir den Ärzten auch immer dankbar, dass die in die Gruppen kommen, ja.
Ja, das glaube ich, weil ja auch Ärzte nicht für jeden Patienten immer sehr gut greifbar sind, wenn nicht ein akutes Leiden besteht. Was glaubst du, für wen ist Selbsthilfe geeignet und für wen vielleicht weniger? Könntest du da was direkt unterscheiden?
Naja, also wenn man meinen Werdegang sieht, würde ich denken, es kann für jeden was sein. Jeder kann, sollte das ausprobieren. Es hängt ganz stark davon ab, auf wen ich da treffe. Also wie ist jetzt gerade die Gruppe vor Ort oder habe ich Lust auf Online-Angebote? Dann sollte man das auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn es gerade menschlich nicht passt, dann hat das nichts mit der Selbsthilfe zu tun, aber dann ist diese Situation für denjenigen vielleicht gerade nichts. Also ich würde nicht sagen, dass es Leute gibt, für die Selbsthilfe gar nichts ist, sondern es kommt wirklich immer auf die Gruppe, auf die Menschen an, die man in dem Zusammenhang trifft.
Und was glaubst du, ist ein geeigneter Zeitpunkt, um in die Selbsthilfe zu gehen? Ist das direkt schon nach Diagnose? Ist das vielleicht nach der Akutphase, nach der Reha?
Also ein Satz, den ich total oft höre, ist immer, Mensch, hätte ich das doch schon vorher gewusst. Hätte ich doch schon vorher von euch gewusst. Es ist auch, glaube ich, verpflichtend, dass die Ärzte bei der Diagnose auf Selbsthilfe hinweisen müssen. Und dann liegt auch immer unser Flyer mit in der Infomappe. Da hat in der Regel aber kein Betroffener dann in dem Moment die Muße zu. Also es wäre bestimmt gut, als frisch Betroffene Leute kennenzulernen, die das alles schon hinter sich haben. Da kann ich nur zu ermutigen. Die Realität ist eine andere. Also wir haben wenig Betroffene, die direkt nach der Diagnose kommen, während der Behandlung tatsächlich schon. Also zum Beispiel, als wir unsere, ah nein, das erzähle ich nachher. Und warum wir uns jetzt kennengelernt haben, war ja eben, dass wir gesagt haben, Mensch, nach der Reha ist eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, um auf Selbsthilfe aufmerksam zu werden, weil man zum einen in der Reha gelernt hat, oh, es ist schön, auch mit anderen zusammen zu sein, und man fällt in der Regel nach der Reha in ein Loch. Also vorher war ich mit Terminen voll. Ich wusste, ich muss da zum Arzt, ich muss da zum Arzt. Und mit der Reha ist das meistens abgeschlossen und plötzlich sitzt man zu Hause und denkt, ja, und jetzt? Also ich habe keine Arzttermine oder den nächsten ersten 3 Monaten. Wie, was mache ich denn jetzt? Und dann wäre Selbsthilfe auf jeden Fall ein guter Punkt, dann weiterzumachen. Auch das, was man aus der Reha gelernt hat, da weiter.
Du hast ja selbst erzählt, ganz am Anfang, dass du bei uns in der Heimklinik Nordfriesland warst und die Selbsthilfe vorgestellt hast. Ist das üblich? Macht dir das viel?
Nein, das ist jetzt ein ganz neues Projekt tatsächlich. Also ich habe ja gerade gesagt, die Frauen-Selbsthilfe-Krebs ist eben nicht nur Selbsthilfegruppen, sondern hinter der Selbsthilfe in Deutschland steckt einfach so viel mehr. Und wir sind ein Verband von 11, die im Haus der Krebs-Selbsthilfe zusammengeschlossen sind, wo sich nur Dachverbände organisieren. Und wir stehen unter der Schirmherrschaft der Deutschen Krebshilfe, werden also von da auch mit durch die Spenden finanziert. Und haben das eben als wichtig erkannt, dass wir gesagt haben, Mensch, gerade nach der Reha wäre es doch so wichtig, aber wie passiert es denn überhaupt? Also ja, wir müssen zeigen, dass wir da sind und haben dann eben dieses Projekt gestartet, dass es sehr wünschenswert wäre. Also bei 230 Gruppen haben wir da verdammt viele Treffer mit Gruppen, die in der Nähe von Reha-Kliniken sind, die sich gerne regelmäßig dann dort vorstellen. Also wir machen das hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in Bad Oeynhausen. Da stellen wir uns einmal im Monat als Selbsthilfegruppe vor, um eben zu zeigen, so kann es weitergehen. Und in Nordfriesland war es zum Beispiel so, dass wir da ja kaum Gruppen haben oder tatsächlich da in der Nähe keine war und ich dann hinfahren durfte und in verschiedenen Kliniken die FSH vorstellen durfte, ja.
Schön. Das heißt, da kann man den ersten Anknüpfungspunkt dann auch direkt zur Selbsthilfegruppe machen. Vielleicht ist man genau in dieser Phase der Reha, wo man ja sich in so einer kleinen Bubble befindet, auch viel aufnahmefähiger als, wie du vorhin erwähnt hast, am Anfang der Diagnose, wo es einfach ein Flyer unter einem Berg von Papierwirtschaft ist und man vielleicht im Kopf noch ganz woanders ist.
Genau, ja. Und also in der Reha, wenn man da die Gruppe kennenlernt, ist das ja in der Regel nicht die, die nachher vor Ort ist, weil man ja meistens von weiter weg kommt. Aber dann hat man zumindest schon mal was gehört zu uns. Man hat die Frauen gesehen, die dazugehören und denkt, okay, es war jetzt keine, zu der ich nicht gehen möchte.
Keine
So, ja.
Verschwörungstheoretiker dabei.
Wie auch immer, genau, ja.
Sandra, wenn ich jetzt Lust habe und mich das jetzt doch alles neugierig gemacht habt. Wie funktioniert das bei euch konkret? Du hast vorhin schon mal gesagt, ja, da kann man reinschnuppern, das ist alles gar kein Problem. Wie werde ich auf euch aufmerksam? Wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
Also wir haben eine Homepage, frauenselbsthilfe.de. Da finden sich eigentlich alle unsere Angebote bundesweit wieder. Da gibt es einen Reiter Gruppen vor Ort. Da kann man also gucken, entweder alphabetisch oder nach Postleitzahlen sortiert, ist eine Gruppe in meiner Nähe. Dazu finden sich die Ansprechpartnerinnen. Die sind mit Telefonnummer oder mit E-Mail-Adresse, je nachdem, verzeichnet. Also ich persönlich würde immer vorher anrufen und würde mich vorstellen. Dann weiß nämlich auch die Gruppenleiterin beim nächsten Treffen, da kommt jemand Neues und wir nennen es Willkommenskultur. Einfach, dass man begrüßt wird. Ja, dass man nicht so in den Raum reinkommt und nicht weiß, wo man hin muss. Das finde ich sehr schön. Aber auch das geht. Also wir haben, ich glaube, die meisten haben es in der Zeitung oft nochmal inseriert, wann Gruppentreffen sind. Auf der Homepage steht es auch drauf, wann die Treffen wo sind. Man kann also auch ganz unbedarft einfach dahin gehen und gucken und sich in den Kreis setzen und einfach mitmachen. Also das ist jedem selbst überlassen, wie er es gerne möchte. Und bei unseren Online-Angeboten muss man sich vorher anmelden. Also wir haben eine Bundesgeschäftsstelle und da schreibt man eine E-Mail hin und dann kriegt man den Zugang zum Online-Meeting. Also so wäre es auch beim Netzwerkleben mit Metastasen. Da ist es eben auch so, dass da auch begrenzter Raum nur ist. Das ist kein Open Space, sondern das ist wirklich ein Safe Space, dass man sicher sein kann, dass man da auch unter sich ist. Also das läuft dann nur über Anmeldung. Aber in die offenen Gruppentreffen kann man auch so gehen.
Und du hast ja dann auch gesagt, dann wird man auch, wenn man möchte, in einen E-Mail-Verteiler mit aufgenommen. Das heißt, man wird immer darüber informiert, was die nächste Veranstaltung sein könnte. Muss man dann immer dabei sein?
Kein Fall.
Okay.
Nein, nein. Also das sind alles ganz freie Angebote. Bei uns muss keiner dabei sein, außer das Leitungsteam. Das sorgt nämlich dafür, dass das finden wir sehr wichtig, dass dieses Treffen auch stattfindet. Also wenn irgendwo steht, Gruppe XY trifft sich jeden zweiten Dienstag im Raum sowieso, dann muss auch jemand da sein. Also das finden wir total wichtig. Und ich würde sagen, das ist bei der FSH auf jeden Fall gesetzt, dass diese Treffen auch stattfinden. Also die Frauen müssen da sein, aber jeder andere kann jedes zweite, jedes dritte Mal kommen, nur wenn ein Vortrag gefällt. Also das ist ganz unverbindlich. Da gibt es auch keinen Mitgliedsbeitrag. Da kann man einfach kostenlos hinkommen, dank der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen und auch die DKH. Also da kann ich auch immer nur wieder sagen, Selbsthilfe ist tatsächlich auch Hilfe auf Rezept als Kassenleistung ohne
Genau.
Rezept.
Ihr bietet ja schon wahnsinnig viel an, ne? Aber es gibt kein Mitgliedskonzept, es fallen keine Kosten an für die Teilnehmenden oder gibt es doch Ausnahmen, wo Kosten anfallen?
Also unsere Gruppentreffen, und das ist auch wirklich, ist uns wichtig, sind definitiv kostenlos. So. Manchmal gibt es natürlich Veranstaltungen, wo wir einen Selbstbehalt nehmen müssen. Also wenn wir zum Beispiel diese Mehrtagesradtour machen, die ist nicht umsonst. Also da muss man schon einen Eigenanteil zahlen. Das ist auch tatsächlich von den Krankenkassen so vorgesehen. Manchmal machen wir Bastelsachen, wo Material anfällt, dann ist vielleicht auch mal ein Eigenanteil zu zahlen. Aber die Gruppentreffen an sich, die sind immer kostenfrei. Wenn man sich engagiert in der FSH, sieht das anders aus. Dann wird man nämlich Mitglied und dann zahlt man auch einen Mitgliedsbeitrag tatsächlich. Aber auch das ist den Krankenkassen geschuldet, dass die es einfach so organisiert haben wollen. Aber für Teilnehmer ist es grundsätzlich kostenfrei. Und die Online-Angebote sowieso.
Was ist denn der Unterschied, wenn ich Mitglied bin? Was habe ich denn da davon?
Also im Moment ist es noch so, dass man automatisch Mitglied wird, wenn man sich engagiert, wenn man also Gruppenleitung wird, wenn
Ah,
man
okay.
in den Vorstand geht, wie auch immer. Wir planen das aber auch oder wir haben schon eine Satzungsänderung jetzt auf dem Weg, dass jeder Mitglied werden kann, der möchte. Also es gibt eben auch viele, die sagen, nee, Mensch, mein Gott, also ich kann in jedem Verein Mitglied werden, warum denn nicht bei euch? Das tut mir so gut. Und das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Aber auch dann ergibt sich daraus natürlich keine Verpflichtung. Also da darf man auch genauso passives zahlendes Mitglied sein wie im Sportverein.
Ich habe mich jetzt noch gefragt, wenn ich jetzt wirklich eine Selbsthilfegruppe habe, in dem der bekannte Stuhlkreis durchgeführt wird und ich mich auch da bewusst für entschieden habe, muss ich dann was sagen oder darf ich auch einfach zuhören?
Da darf man auch einfach zuhören. Also das ergibt sich ja, ob man was sagen möchte oder nicht. Also selbst das Einzige, was jetzt, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass jeder was sagt, ist eben in der Vorstellungsrunde, wenn man sich mal kurz vorstellt. Auch da guckt keiner dumm, wenn man sagt, ich möchte nichts sagen. Man darf seinen Namen sagen, man kann auch einen Fake-Namen sagen. Also da braucht man gar keine Angst zu haben. In der Regel sagt dann natürlich jeder seinen Namen, auch wenn man nachher in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden möchte, muss man sich da natürlich schon einbringen. Aber ich muss überhaupt nichts zu meiner Situation sagen. Ich kann einfach still zuhören und ja, die Good Vibes auch aufnehmen tatsächlich.
Oh, sehr schön. Hast du, wenn wir jetzt gerade schon von Good Vibes sprechen, irgendwelche Geschichten aus deinen Gruppen oder aus deiner persönlichen Erfahrung mit Selbsthilfe, die dich besonders berührt oder auch inspiriert hat?
Ja, auf den Gedanken bin ich ja gerade gekommen, als ich gesagt habe,
Das war
dass
der Teaser.
genau, als wir nämlich unsere Radaktivgruppe gegründet haben, da haben wir uns im Krankenhaus getroffen und hatten das auch vorher ausgehängt. Und natürlich waren da Frauen, die sich schon kannten. Und dann kam eine wirklich frische Chemo-Patientin und sagt, oh nee, ich gehe wieder, ihr kennt euch ja alle schon, hier bin ich, glaube ich, falsch. So, nein, bleib hier. Alles gut, du, ne, hörst dir an. Und die war nachher so begeistert, dass wir, also FSH-Gruppen gründen sich tatsächlich. Also man wählt ja dann ein Leitungsteam. Und zu diesem Gründungstreffen, das hat zufällig dann auch in dem Krankenhaus stattgefunden. Und die Patientin war da gerade nach ihrer Brust-OP und ist zu diesem Gründungstreffen tatsächlich mit ihrer Drainage und allem hingekommen. Ja, weil sie das so toll fand und sich da gut aufgehoben gefühlt hat und jetzt auch ganz festes Mitglied ist und immer dabei. Aber das fand ich so schön, weil es auch so gezeigt hat, so wie ihr kennt euch alle, nein, und plötzlich ist man mittendrin. So, das ist einfach toll. Und das ist auch was, was ich tatsächlich bei der FSH so gespürt habe. Es sind alles Frauen oder das meiste. Wir haben tatsächlich auch, es gibt Männer mit Brustkrebs und wir haben auch ein Netzwerk für Männer mit Brustkrebs. Es gibt in vielen Gruppen auch Männer, die dazukommen, Angehörige oder sei es auch eine andere Entität. Aber trotz so vieler Frauen, ist das immer ein ganz herzliches Benehmen und wenig Gezicke. Also da kann man ja auch Angst haben. Also ich habe noch kein Treffen gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie schrecklich, sondern ich gehe da immer mit einem guten Gefühl raus.
Ja, das zeigt einfach nochmal genau deine Geschichte in einer anderen Version, wenn man Vorbehalte hatte, nicht der Selbsthilfe gegenüber, sondern der Gruppe gegenüber, passe ich da jetzt rein, gehöre ich da dazu? Ich musste jetzt aber gerade noch mal fragen, fachlich gesehen bin ich jetzt ein bisschen hellhörig geworden. Du hast jetzt das Thema Brustkrebs angesprochen, hattest aber selbst erzählt, du hattest ja gar keine gynäkologische Erkrankung. Für wen ist denn jetzt die FSH genau? Für welche Indikationen?
Also laut Satzung sind wir für Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen da und da haben wir auch Fachkompetenz. Also wenn man auf unsere Homepage geht, da sind Fachbeiträge, wir haben unsere Mitgliederzeitschrift, die Perspektive, die ja hoffentlich auch bei euch in der Klinik ausliegt. Da geht es hauptsächlich um Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen. Aber es kann jeder bei uns mitmachen. Also wie gesagt, auch ich mit einer anderen Krebserkrankung kann diese Gemeinschaft halt erleben. Wenn es dann um spezifische Brustkrebssachen geht, dann höre ich halt einfach nur mal zu. Da, ne, Antihormontherapie oder wie auch immer, da habe ich dann keine Betroffenenkompetenz. Und da, wenn es solche Themen gibt, dann höre ich zu oder wie auch immer. Aber wir sind für alle da. Also wer sich in unserer Gruppe wohlfühlt und getragen fühlt, der darf auch jeden anderen Krebs haben.
Okay, das ist ja nochmal wichtig, glaube ich, zum Verständnis, auch weil du jetzt gesagt hast, es gibt nochmal spezielle Männergruppen. Hast du das Gefühl, dass Selbsthilfe, wir haben ja jetzt heute viel über Frauen gesprochen, aber auch für Männer genauso heilsam sein kann, oder glaubst du, es gibt Unterschiede?
Ja, ich glaube, für jeden Menschen kann das wichtig sein. Männern unterstellt man ja, dass sie eher Schwierigkeiten haben, über sich und über ihre Probleme zu reden. So. Da könnte ich mir gerade bei Krebserkrankungen, Prostata oder Darmkrebs, wo es dann auch wirklich um körperliche Einschränkungen geht, glaube ich, gerade da wäre es gut, wenn Männer sich austauschen. Es gibt ja auch ganz viele Selbsthilfegruppen für Männer, also sei es Prostata, Blasenkrebs oder wie auch immer. Ich glaube, das kann für jeden sinnvoll sein. Die Frage ist halt, wie viel man selbst bereit ist zu geben, zu nehmen, wie auch immer. Also das ist ja ein persönliches Ding, ob ich da bereit bin, über meine Gefühle, über meine Probleme zu sprechen oder mich überhaupt nur in einen Kreis setzen möchte, wo darüber gesprochen wird.
Vielleicht zum Abschluss so ein kleiner Rückblick. Was hat Selbsthilfe in deinem Leben ganz persönlich verändert und was würdest du Betroffenen mitgeben, die sich noch unsicher sind, ob sie vielleicht in eine Selbsthilfegruppe gehen möchten?
Also da kann ich einmal als Betroffene sagen, dass ich jedem raten würde, das auszuprobieren und selbst wenn man nicht in eine Gruppe gehen möchte, auf der Homepage mal gucken, was es sonst noch gibt. Auf Instagram sind wir vertreten. Ja, einfach gucken, wie ist mein Austausch mit anderen. Also wenn jetzt auch die Nadja zum Beispiel, die erzählt ja auch auf Instagram über ihre Geschichte, da gibt es ja ganz viele. Also dieses Gefühl, nicht allein zu sein, ist immer wichtig und das muss jetzt nicht in der Selbsthilfegruppe sein. Und für mich persönlich, und das kann ich auch noch mal so für Leute sagen, bei denen die Krebstherapie vielleicht schon länger her ist oder die Akuttherapie, kann es einfach auch so ein Gamechanger sein, was man noch mit seinem Leben macht. Also sei es jetzt, weil man in Altersrente geht und sich noch mal engagieren möchte oder ich bin halt nicht mehr in den Beruf zurückgegangen und habe eine Aufgabe gesucht im Leben und konnte mich da sehr gut einbringen. Sowas finde ich einfach auch wertvoll. Also es gibt einfach einen riesen Spektrum hinter Selbsthilfe in Deutschland in verschiedenen Gremien. Also wir machen ja auch Patientenvertretung. Wir arbeiten an den S3-Leitlinien mit als Patientenmeinung. Also auch da kann man sich in Selbsthilfe einbringen, ohne jetzt als Betroffene in die Gruppe gehen zu müssen. Also sei es beim gemeinsamen Bundesausschuss haben wir Vertreter sitzen. Da gibt es einfach noch so viel, was man auch machen kann, ohne jetzt nur als Betroffene in die Selbsthilfegruppe zu gehen. Also auch Jahre danach. Wir hatten gestern noch ein Treffen, da war eine von unseren Gruppenleiterinnen dabei, die macht das seit 32 Jahren, dass sie seit 32 Jahren eine Gruppe leitet einfach. Und da kriegt man auch so viel Input und kann sich in seiner Stadt einbringen. Das ist einfach noch mal viel mehr, als sich nur um diese diese Gruppentreffen zu kümmern. Also wir haben dann Fortbildung. Nächste Woche fahren wir mit mehreren Frauen zum Deutschen Krebskongress und bilden uns da weiter, halten da auch Vorträge. Also es ist einfach auch eine Möglichkeit, noch mal weiter im Leben zu stehen und was für die Gesellschaft zu tun. Wie Ehrenamt ja
Absolut.
immer.
Ja, absolut. Ich bin auch total überrascht und begeistert, wie breit Selbsthilfe letztendlich ist. Also gerade wenn du sagst, ihr seid die Patienten sich bei den S3-Leitlinien, irgendwoher muss es ja auch kommen, die Informationen für die Leitlinien. Es ist toll, da mitwirken zu können und da dann vielleicht auch einfach vielen Betroffenen letztendlich mit diesen Leitlinien weiterhelfen zu können.
Genau, also auch einfach die Sicht des Patienten einzubringen, ne? Weil das ist ja wieder diese Kompetenz, die Mediziner eben nicht haben. Und da ist es auch ganz wichtig, Lebensqualität auch nochmal zu berücksichtigen, ne? Also die Medizin kann ja ganz viel, aber dann muss man eben auch sagen, was macht das mit mir Patientin? Und dass das gehört wird und dass wir da über die FSH eine Stimme haben, finde ich einfach auch total wertvoll.
Finde ich auch. Und ich finde es total wertvoll, dass du uns deine Stimme gegeben hast und uns auch mal ein bisschen mitgenommen hast in deinen Alltag, in einen Einblick in eine Selbsthilfegruppe und uns das ganze Thema, was ja doch auch gespickt ist von Vorurteilen, wie die Reha selbst nach Krebs ja auch, dass man das einfach mal ein bisschen aufgebrochen hat und jetzt die Möglichkeit hat, dann mit einem breiteren Horizont für sich wirklich zu entscheiden, ist das nicht was, was ich selbst auch mal ausprobieren möchte.
Kann ich nur empfehlen, genau.
Sehr gut. Liebe Sandra, vielen Dank. Und dadurch, dass du mir deine Geschichte heute schon erzählt hast und auch die Geschichten von anderen Frauen, finde ich, möchte ich da gar nicht die Show stehlen und irgendeine Hammer-Story erzählen, weil ich finde, ihr seid schon hammerstark genug und dass ihr quasi eure Diagnose nehmt und daraus ein Ehrenamt gemacht habt, um anderen Betroffenen zur Seite zu stehen, um mit Rat und Tat auch letztendlich weiterzuhelfen. Das finde ich schon hammerstark genug. Deswegen möchte ich auch gar keine Hammer-Story erzählen. Und denke, dass wir jetzt auch so ein bisschen zum Ende der Folge gekommen sind. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für deine Zeit. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich glaube nicht, dass irgendjemand gemerkt hat, dass das dein erster Podcast war.
Das wäre ja schön, genau. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier ganz viel erzählen zu können. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Ich habe Zettel ausgefüllt, was ich noch alles hätte erzählen wollen. Ich hoffe, ich habe mich auf das Nötigste oder das Wichtigste beschränkt und freue mich total, dass ich jetzt hier darüber erzählen durfte, was Selbsthilfe eben auch alles sein kann.
Sehr gerne. Und alles, was du noch an wichtigen weiterführenden Informationen hast, kannst du mir gerne einfach per Mail schicken. Dann würde ich das mit in die Shownotes nehmen, damit eben unsere Hörerinnen und Hörer einfach noch mal ein bisschen ein paar Anlaufpunkte haben. Eure Webseite nehme ich natürlich auch mit rein, sodass wir das Ganze dann am Ende rund gemacht haben.
Wunderbar, sehr gerne.
Sehr schön. Dann nicht nur dir vielen Dank, sondern natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern, die heute wieder eingeschaltet haben. Danke dafür. Und dann würde ich sagen, tschüssi, macht's gut, bis zum nächsten Mal und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark.
Ja, tschüss, hammerstark.